Eines der teuersten medizinischen Versorgungssysteme überhaupt. Verglichen damit aber ein eher mageres Resultat, was Gesundheit und Lebenserwartung angeht. So stellt sich die Situation in Deutschland dar. Und die Kostenspirale dreht sich weiter. Die Unzufriedenheit auf allen Seiten wächst. Noch sind aber 2/3 der Menschen laut einer Umfrage mit dem Gesundheitssystem hierzulande zufrieden. Tendenz allerdings stark sinkend. Die Gesundheitspolitik war schon immer ein Schauplatz erbitterter Verteilungskämpfe. Zu hohe Kosten, zu wenig Personal. Wie krank ist unser Gesundheitssystem? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Christine Vogler ist bei uns, Präsidentin des Deutschen Pflegerats, und Sie sind Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe. Das ist die größte Ausbildungsstätte in Deutschland für Gesundheitsberufe. Professor Wolfgang Greiner ist Wirtschaftswissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement an der Universität in Bielefeld. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und Michael Janssen ist Vorstandsmitglied im Verein Demokratische ÄrztInnen. Der Verein ist, wie Sie sagen, gegen eine Zweiklassenmedizin und setzt sich für gute Arbeitsbedingungen in den medizinischen Berufen ein. Ja, der Bundestag hat ja die Krankenhausreform verabschiedet. Der Bundestag, muss er sagen, der Bundesrat noch nicht. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, das sei die größte Gesundheitsreform seit 20 Jahren, worauf er sehr stolz ist, Herr Gassen. Die Ampel setzt ja künftig auf mehr Spezialisierung in den Kliniken. Das oberste Ziel ist ja, die Versorgung der Patienten zu verbessern. Gelingt das mit der Krankenhausreform, so wie sie jetzt verabschiedet werden soll?
Das kann zumindest bezweifelt werden. Also sicherlich ist es sinnvoll, dass man spezialisierter agiert, dass wir auch nicht so viele Krankenhäuser brauchen, ist auch völlig klar. Ob das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, also das Ziel erreicht, ohne dass es in der Zwischenzeit zu weiteren ungesteuerten Insolvenzen kommt, das darf zumindest bezweifelt werden.
Das vertiefen wir in der Sendung. Herr Greiner, als Folge der Krankenhausreform erwartet der Bundesgesundheitsminister, dass zahlreiche Krankenhäuser in den kommenden Jahren schließen werden. Wie passt denn das Kliniksterben mit einer besseren medizinischen Versorgung zusammen?
Ich glaube, das eine ist auf jeden Fall Voraussetzung für das andere sogar. Denn mit dieser Anzahl von Krankenhäusern, die wir jetzt haben, bleiben wir einfach unter unseren Möglichkeiten, was die Qualität angeht. Wenn wir mehr fokussieren und die richtigen Menschen zusammenbringen dort, dann ist das auch sehr gut für die Patientinnen und Patienten.
Frau Vogler, Karl Lauterbach rechtfertigt die Reform ja auch damit, dass es in den aktuell 1719 Krankenhäusern in Deutschland schon jetzt nicht genügend Personal gibt. Das heißt also, das verabschiedete Gesetz jetzt, das ist durchaus auch eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel.
Ja, natürlich werden Kolleginnen frei werden, aber das ist ja die Frage, wir wissen ja nicht, wohin gehen die dann? Werden sie in der Pflege bleiben? Gehen sie außerhalb der Kliniken arbeiten? Pflege ist ja kein klinischer Beruf, sondern Pflege ist ein umfassender Beruf, der findet ambulant in Langzeitversorgern statt und eben auch klinisch. Und wenn natürlich der Arbeitsplatz bei mir in der Nähe zugemacht wird, dann muss ich einfach gucken, wohin orientiere ich mich um. Also auch das ist kein Garant dafür, dass die Kolleginnen in der Pflege bleiben oder aber auch ins nächste Krankenhaus gehen.
Wobei es ja auch immer einen Wechsel gibt, durchaus beruflichen Wechsel zwischen der Altenpflege und der Krankenpflege. Das ist ja auch der Fall. Herr Janssen, der Verein Demokratische Ärztinnen setzt sich für eine Medizin ein, die sich an den Interessen der Patienten orientiert und an dem Ziel guter Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Ist denn die Krankenhausreform, über die wir hier reden, der erste Schritt in diese Richtung?
Wir glauben, dass die Beschäftigten zunächst mal verdutzt aufwachen werden, wenn die Krankenhäuser geschlossen werden. Die werden ja schneller geschlossen als andere ambulante Einrichtungen zum Beispiel neu aufgebaut werden. Und das ist ja nicht so, dass man die Pflege und auch andere Berufsgruppen nun einfach wie von einer Excel-Tabelle von einer Zelle in die andere schieben kann, sondern die müssen sich neu orientieren, die müssen vielleicht sogar in längere Wege auf dem Land in Kauf nehmen. Das ist alles nicht so einfach und das wird letztendlich mit großen Verwerfungen innerhalb der Belegschaften verbunden sein. Zudem werden die Krankenhäuser, die übrig bleiben, ja zunächst erstmal eine erhöhte Fallzahl bewältigen müssen, dass wir zu Staus kommen, dass wir zu Mehrbelastungen für alle Mitarbeitenden aller Berufsgruppen in den Krankenhäusern zunächst mal kommen.
Für diese erhöhten Fallzahlen werden Sie aber in Zukunft ja nicht höhere oder nicht mehr so hohe Pauschalen bekommen. Es ist ja ein wesentliches Element, dass die Fallpauschalen, die bisher galten, also das heißt, je mehr behandelt wurde, umso mehr wurde vergütet, geändert werden soll. Das soll nur noch 40% der Vergütung der Krankenkassen ausmachen. 60% sind sogenannte Vorhaltepauschalen. Das heißt also, die bekommen die Kliniken dafür, dass sie Personal oder medizinisches Gerät oder beides bereithalten. Der Bundesgesundheitsminister ist überzeugt, dass dann der medizinische Bedarf die Behandlung, so sagt er, bestimmt und nicht mehr die Ökonomie. Ist da was dran oder ist das Wunschdenken?
Also ohne Ökonomie wird es hoffentlich auch zukünftig nicht in den Krankenhäusern zugehen. Wir müssen ja mit Knappheit umgehen. Das ist das Business der Ökonomie. Bei den Vorhaltekosten ist es so, dass im Grunde genommen unstrittig ist, dass man diesen Weg, glaube ich, geht. Also die DRGs müssen, also die Fallpauschalen müssen weiterentwickelt werden. Es ist halt nur die Frage, wie. Und wenn man das so ausgestaltet, wie es jetzt ist, dann bleibt im Grunde genommen alles nicht so sehr unterschiedlich zu dem, was wir jetzt schon haben. Also zurzeit ist es sehr fallabhängig. Je mehr Fälle ich mache, desto mehr Geld kommt rein. Und so ganz viel ändern wird sich das leider nicht, weil die Vorhaltepauschalen eben leider immer noch indirekt von der Menge abhängig sind. Ansonsten wäre das eine richtige Idee, gerade für die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser, die eben nicht so hohe Patientenzahlen haben, aber die wir trotzdem brauchen und deswegen in der Vorhaltung auch finanziert werden sollten vollständig.
Das heißt also, diese Vorhaltepauschalen sind zwar sinnvoll, aber das, was man sich verspricht, wird möglicherweise nicht eintreten.
Nein, da müsste man wirklich nachbessern, damit das, was die Vorhaltepauschalen richtigerweise leisten sollen, überhaupt leisten können. Das ist in der derzeitigen Regelung zweifelhaft zumindest.
Sind das für das Pflegepersonal auch günstiger zu sagen, wir konzentrieren uns mehr auf Qualität? So verstehe ich jetzt zumindest diese neue Konstellation mit Fall- und Vorhaltepauschalen. Vielleicht auch weniger Belastung oder ist das eine Diskussion, die die Politik im Bundestag in den entsprechenden Ausschüssen irgendwie so im luftleeren Raum geführt hat?
Das ist ja eine Diskussion, die wir in der Pflege schon lange führen, nämlich Qualitätsindikatoren sind Pflegende nicht. Sondern wir waren in den DRGs ganz stark abgebildet, natürlich immer als Kostenfaktor. Dann ist das Pflegebudget aus den DRGs rausgenommen worden. Das ist für uns zum Beispiel auch das Pflegebudget, ist, dass Pflege im Grunde bezahlt wird, egal wie viel wir einstellen. Das kam zu einer Zeit, wo wir sowieso zu wenig waren, aber zumindest haben wir es. Das Pflegebudget ist sicher. Jetzt mit dem KVVG, mit dem neuen Gesetz, ist es das so nicht mehr. Also da sind wir auch, wollen wir auch darauf achten, dass es wirklich so kommt, dass das Pflegebudget weiterhin außerhalb der dann Hybrid-DRGs steht und Pflege sicher bezahlt wird. Aber als Qualitätsindikator hat Pflege in Deutschland noch nie einen Rang gehabt. Und das ist aber das, was wir in der Zukunft brauchen, um Versorgungsqualität zu sichern. Und von daher geht es jetzt, wenn wir auf das Gesetz gucken, vor allem auch darauf, dass wir die weiteren Gesetze, die entstehen, mitdenken. Dieses Gesetz bleibt weiter im Silo-Denken des Krankenhauses. Aber die zuführenden und nachabnehmenden Versorgungsstrukturen, die müssen ja genauso mitwachsen. Wenn wir weniger Kliniken haben, müssen die Patientinnen und Patienten ja irgendwo hin, wenn sie entlassen werden oder nicht aufgenommen. Wir brauchen andere Versorgungsstrukturen. Wir brauchen in der Versorgung, in der Fläche sehr viel mehr Angebote, damit die Menschen erst gar nicht in die Kliniken müssen. Weil was wir natürlich begrüßen ist, dass wir wirklich eine Reduktion der Leistungsorientierung haben in den Gesetzen. Es ist natürlich bedauerlich, wenn Sie dann sagen, naja, so richtig erreichen wir das an der Stelle mit dem System noch nicht.
Ja. Gut, lassen Sie, das geht auch so um Richtung Prävention, auch Aufklärung, gesundheitliche Aufklärung. Lassen Sie uns noch einen Moment bei dieser Krankenhausreform bleiben, diesen Pauschalen in beiden dieser Konstellationen. Herr Janssen, Sie wenden sich ja gegen eine Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Ist das jetzt ein erster Schritt weg von dieser diesem ökonomischen oder rein ökonomischen Denken? Das ist ja Ihr Vorwurf im Gesundheitswesen.
Ich würde es von der Begrifflichkeit noch ein bisschen zuspitzen auf Kommerzialisierung. Ökonomisierung, wie Herr Greiner, natürlich ist eine ökonomische, wirtschaftliche Betrachtungsweise und Handeln dringend geboten. Das ist völlig klar, da wenden wir uns auch nicht gegen. Aber die Kommerzialisierung, die Privatisierung mit Mittelabfluss in Aktiengesellschaften und auch in private Hände, das ist das Problem, was wir sehen. Bei den sogenannten sogenannten Vorhaltepauschalen muss man sagen, Herr Greiner hat es gerade schon so angedeutet, ich würde auch das noch ein bisschen zuspitzen. Ich würde sagen, es ist eine Mogelpackung. Also die Vorhaltepauschale, wie sie beispielsweise zuletzt in den DRGs die 20% im Pflegebudget waren, das war ja eine echte die Fallpauschalregelung, eine pauschale Regelung pro Fall in Euro. Und 80% waren bisher die Fallpauschale, die jetzt auf 40% Vorhaltepauschale und 40% DRG rein gesenkt ist. Aber die Vorhaltepauschale wird zum Tag X aufgrund der dann erbrachten Fälle ausgezahlt und berechnet. Und das ist keine Vorhaltepauschale. Jetzt laufen sich die Krankenhäuser schon warm für diesen Tag X, um möglichst viel jetzt noch mitzunehmen, um sozusagen an der Startlinie sich möglichst gut aufzustellen. Wir befürchten sogar, dass um die 40% ein noch höherer Wettbewerb entstehen kann, weil die Marge, die zu gewinnen ist, nicht mehr 80% ist, sondern sich nur noch auf 40% der DRG beziehen wird.
Dass diese Fallpauschalen also ein Problem für die, vor allem für die Finanzierung, und das wird ja von den, von vor allen Dingen von den Krankenversicherten erbracht, Herr Gassen. Eine zentrale Forderung in dieser Krankenhausreform ist ja die bessere Vernetzung von ambulanter und stationärer Versorgung. Immer wieder hört man, die Leute würden zu oft stationär untergebracht werden, würden zu lange auf Station liegen. Jetzt sagt man ja, das könnte man ja auch, indem man zum Beispiel Notfallmedizin ambulant und stationär aufteilt, dass man die Kliniken, die jetzt nicht mehr eine Vollversorgung haben, auch zu fachärztlichen Versorgungszentren, ambulanten fachärztlichen Versorgungszentren, gerade im ländlichen Bereich mutieren können. Ist das ein sinnvoller Ansatz und wie realistisch ist das eigentlich, auch aus Sicht der Ärzte? Ist das vom Personal her machbar? Wie muss man sich das alles vorstellen, diese Vernetzung ambulanter und stationärer Versorgung?
Also historisch ist Deutschland und Deutschlands Gesundheitspolitik extrem krankenhausorientiert. Wir haben die mit pro 100.000 Einwohner größte Krankenhausdichte weltweit und haben dabei relational zu wenig Personal an den Krankenhäusern. Wir machen auch nicht viele Fälle, ehrlich gesagt. Die Fälle sinken kontinuierlich, sind jetzt noch 16 Millionen Fälle im Krankenhaus. Die kosten aber über 100 Milliarden im nächsten Jahr. Das ist also extrem teuer. In der ambulanten Versorgung machen wir 550 Millionen Fälle, die kosten 45 Milliarden. Also da sieht man schon mal die Gewichtung. Dass jetzt die Krankenhäuser, die nicht mehr stationär arbeiten, mit ihrem Personalkörper ambulante Aufgaben, ist natürlich insofern eher Wunschdenken, weil das Kernproblem der Krankenhäuser ist, dass sie keinen Personalkörper haben, weder im ärztlichen noch im pflegerischen Bereich. Und sie haben schon überhaupt keine weitergebildeten, also Fachärzte für Allgemeinmedizin oder andere oder fachärztliche Weiterbildung. Von daher ist das nichts der Zielführung. Man hat eher den Eindruck, man möchte den Trennungsschmerz mancher Gemeinden und Kommunen, dass das Krankenhaus möglicherweise nicht mehr existiert, dadurch mildern, dass man diesem Krankenhaus einen neuen Verwendungszweck zuordnet, der aber völlig losgelöst von der eigentlichen Leistungsfähigkeit genau dieses Standortes ist. Denn wenn man sich das Gesetz genau anschaut, soll da allgemeinmedizinische Versorgung, also hausärztliche Versorgung stattfinden. Da sind originär keine Hausärztinnen und Hausärzte an diesen Häusern. Es soll die Weiterbildung, das wird dann noch verrückter, für die Allgemeinmediziner stattfinden. Dann sollen sie Notfallversorgung machen. Ich frage mich, mit welchen Ärzten und welchem Pflegepersonal. Und sie sollen im neu zu schaffenden Segment der Ambulantisierung, also der Hybrid-DRG, schwerpunktmäßig agieren. Das können die Krankenhäuser gar nicht an der Stelle. Denn eines der Probleme, die wir bei den Krankenhäusern in Deutschland haben, ist, dass sie personell extrem schlecht ausgestattet sind, obwohl die Pflegekosten und auch die Personalkosten ja sofort erstattet werden. Aber selbst große Universitätskliniken müssen Stationen schließen, weil sie keine Ärzte und kein Pflegepersonal haben. Also das ist also eine absurde Diskussion. Insofern, Vorhaltefinanzierung für notwendige Dinge ist sicherlich richtig. Das müsste man aber dann auch erweitern, nicht nur auf Standorte, wo man sagt, wir wollen dann eine Notfallversorgung haben, analog zur Feuerwehr. Die zahlt man auch und hofft, dass sie nicht ausrückt. Wir müssten das auch für den niedergelassenen Bereich, für ärztliche Bereitschaftsdienste machen, wo rund um die über Telefonhotlines gefordert werden, aber die nicht ausfinanziert sind. Und dann macht ein Vorsorgefinanzierungsanteil Sinn. Ganz wird man es nicht von der Leistungserbringung loslösen können. Würde ja auch keinen Sinn machen. Krankenhäuser, die dann viele Fälle machen, kriegen das ja nicht erstattet. Also ein Mix wäre schon richtig, aber so wie es adressiert ist, wird man eher versuchen, alle Standorte irgendwie zu erhalten. Was die dann machen sollen, ist mal die nächste Frage.
Also ich finde, das ist noch einer der Aspekte, die wirklich positiv an diesem Gesetzentwurf sind. Das würde ich also ein bisschen anders sehen als Sie. Diese sektorübergreifende Versorgungseinrichtung, so heißen die ja, die da praktisch so als Restgröße dann übrig bleiben, die füllen eigentlich eine Lücke, die wir haben, nämlich zwischen ambulant, du gehst anschließend wieder nach Hause, und Krankenhaus, du bleibst da ein paar Nächte. Und dazwischen, also auch im internationalen Vergleich, fehlt uns eine Institution, die das kann, nämlich wir machen jetzt zum Beispiel die ambulante OP und du bleibst noch eine Nacht. Kann man auch anders organisieren, aber in die Richtung soll es ja gehen.
Da haben wir ja Vorschläge zu gemacht.
Genau, also man kann das auch anders organisieren, hatte ich gesagt. Ja. Also die Einrichtung als solche, die Idee, so etwas einzurichten, finde ich völlig richtig. Da ist eine Lücke im deutschen System. Ob man das dann gleich wieder mit hausärztlicher Versorgung verbinden muss, das ist eine andere Frage.
Also ich habe gelernt, jetzt ist kein Personal mehr da für diese...
Ja, das ist das Problem. Das ist das falsche Personal da. Ich weiß gar nicht, wer das machen soll. Also wenn Sie die fachärztliche Schiene jetzt, die pfeifen ja eh schon auf dem letzten Loch, wie Sie immer sagen. Und was sollen die dann noch in den Krankenhäusern machen? Sollen die da abends oder nachts noch hingehen? Und die Krankenhausärztinnen und Ärzte, das ist sicherlich auch für die Pflege ein Problem, die können das ja gar nicht, was in der ambulanten Medizin stattfindet. Ein ambulanter Gastroenterologe, ein ambulanter Kinderarzt macht völlig was anderes als das, was in den Kliniken stattfindet. Also da ist völlig unklar, welches Personal das überhaupt machen soll, wenn es überhaupt welches gibt.
Frau Vogler, kann denn, wenn wir bei ambulanter Versorgung reden, wir ja davon, bei minderschweren Fällen, keinen Akutfällen und so weiter, können denn da auch Pflegende ohne ärztliche Mitversorgung aktiv werden bis zu einem gewissen Grad, bevor man dann zum Arzt oder ins Krankenhaus muss, kann das der Pflegeberuf abdecken?
Unser Minister hat ja mehrere Gesetzesdinge gerade auf den Weg gebracht, unter anderem das Pflegekompetenzgesetz. Das ist ja etwas, wo wir seit Jahren auch einen internationalen Anschluss suchen, nämlich zu sagen, Pflegefachpersonen können in Deutschland mehr, als sie dürfen. Und genau diese Übergangssituation aus einer Akutklinik in die häusliche Versorgung. Solche Zentren können auch durch Fachlichkeit von Pflegepersonal abgedeckt werden. Wir brauchen dazu wirklich auch bessere und international angeglichene Bildungsstrukturen. Auch da sind wir auf dem Weg. Und das lässt sich lösen. Also von daher eine pflegefachliche Leitung durch eine sehr gut ausgebildete Pflegefachperson in solchen Institutionen, in so einen Übergangsinstitutionen zwischen Krankenhaus und ambulanter Versorgung können Pflegende tun.
Und ist international und komplett Standard, muss
man sagen. Und genau, ist Standard. Ja. Und in den meisten Ländern ist es so, dass sogar auch in den Rettungsbereichen, wo sozusagen der Zugang ins Gesundheitssystem gewährt wird, wirklich auch Pflegefachpersonen gemeinsam mit Ärzten diese Entscheidung treffen, wohin gehen eben die Wege der Patientinnen und Patienten.
Gut, es gibt ja Ambulatorien, glaube ich, heißen sie in Italien und Spanien. Bekommt man ja öfters mit, wenn man da im Urlaub ist und da mal eine medizinische Versorgung braucht. Die Krankenhäuser, gerade die kleinen, die in der Provinz liegen, die leiden unter Schwindsucht, besonders eben was das Personal angeht. So nach dem Prinzip, irgendwann mal macht der Letzte das Licht aus. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist es unvermeidlich, dass Kliniken geschlossen werden. In Gegenden meistens, in denen es wenig ärztliche oder fachärztliche Versorgung gibt. Die Landflucht ist im Wesentlichen auch dadurch verursacht, dass nicht nur neben dem fehlenden Super- und Baumarkt dann eben auch keine medizinische Versorgung vor Ort mehr stattfindet. Kann man das zumutbar so regeln, dass die Menschen, die im ländlichen Bereich leben, überhaupt das Gefühl haben, sie bekommen noch ärztliche Versorgung oder pflegerische Versorgung, wenn es ihnen schlecht geht?
Ja, ich glaube, da gehört eine gewisse Portion Ehrlichkeit dazu. Die vermisse ich in der Diskussion ganz oft. Es wird ja viel über Probleme für die Versorgung auf dem Land geredet. Aber wenn Sie sich zum Beispiel Regionen in Brandenburg angucken, wo eine Bevölkerungsdichte von 35 Einwohnern auf einen Quadratkilometern ist, das gilt fast schon als unbesiedelt. Jetzt können Sie sich ausrechnen, wie viele Menschen Sie brauchen, damit eine, sagen wir, hausärztliche Praxis oder eine zahnärztliche Praxis sich wirtschaftlich tragen kann. Also sagen wir mal 5.000, 6.000 Einwohner. Dann ist relativ klar, wie groß die Fläche sein muss, damit diese Praxis lebensfähig ist. Also das wird nicht ohne lange Wege gehen. Ich glaube, das würden die Menschen da auch akzeptieren, wenn sie das mit einer gewissen Verlässlichkeit dann noch bekommen. Man kann sicherlich auch organisieren, dass in verschiedenen Orten an verschiedenen Tagen verschiedene Fachärzte mal da sind. Das kann man dann planen, das ist kein Problem. Nur die lange erzählt wurde, in jedem Weiler gibt es eine Hausarztpraxis, die ist natürlich nicht durchhaltbar. Und das wissen die Leute vor Ort, die wissen das als allererste und glauben das in Zukunft auch nicht mehr. Von daher, glaube ich, müssen wir da sehr deutlich machen, je dünner besiedelt ein Landstrich ist, desto weiter sind die Wege eben nicht nur zum Supermarkt, zur Post oder sonst wohin, sondern eben auch in die Arztpraxis oder in andere Bereiche.
Da hört man ja, dass Medizinstudentinnen und Studenten jetzt das Studium anfangen und sich verpflichtet, nach dem Studium auf dem Land als Arzt, Ärztin zu arbeiten. Ist das eine Maßnahme, die Sinn macht, oder ist das auch nur ein Tropfen aus dem heißen Stein?
Darf ich noch mal eben zu dem Thema was sagen, weil die großen Schließungen wollen wir ja eigentlich nicht erwarten im ländlichen Bereich, sondern wir wollen die erwarten zum Beispiel bei uns im Ruhrgebiet, wo im Umkreis von 10 Kilometern eben mehrere Krankenhäuser dann sind, die wirklich nicht bedarfsnotwendig sind, wo auch nicht keine so großen längeren Wege entstehen werden. Das heißt, es geht mehr um Qualität. Die längeren Wegstrecken werden sehr unterschiedlich die Verlängerung sein. Zum Teil werden sie kaum merklich sein. Also wenn in Bielefeld ein Krankenhaus schließen würde, dann würden sie zum nächsten fahren. Und das ist in anderen Städten noch stärker. Das heißt,
die Umsetzung von Arbeitskräften aus den Kliniken wäre dann relativ einfach.
Auch einfacher.
Die steigen einfach nur in die andere Straßenbahnlinie zum
Arbeiten. Ja, trotzdem kommen sie aus einem sozialen Kontext und so weiter. Und vielleicht haben die da andere Modelle und so weiter. Das ist schon, die Transformation wird nicht so einfach sein. Bei den ländlichen Häusern, da kommen wir zurück auf die Vorhaltepauschale. Die müssen natürlich entsprechend gesichert werden, weil die sollen sich ja nicht mehr spezialisieren. Die sollen nicht irgendwelche speziellen Sachen machen, die eben viel zu selten machen, und müssen dann natürlich eine andere Einnahmequelle haben, damit sie dem Bedarf entsprechend noch weiter existieren können. Zu der Landarztquote, die ist ja unter anderem auch bei mir in meinem Heimatland in Nordrhein-Westfalen eingeführt worden, wird natürlich sehr gut angenommen. Das wird immer als Erfolgsparameter genommen. Die sind noch nicht fertig. Wir müssen mal schauen. Wir hoffen sehr, dass das alles dann auch den Präferenzen, wenn man 18 ist, dem entspricht, wenn man 28 ist, wenn man dann wirklich komplett fertige Ärztin, Arzt ist. Da hoffe ich sehr, dass das sich so ausgeht, wie wir uns das alle vorstellen. Aber da ist die letzte Evaluation eben auch noch nicht da. Es kann auch sein, dass man in Pläne von Menschen eingreift, in Lebenspläne, und wir am Ende sehen, das passt nicht für jeden.
Darf ich da noch mal kurz angehen? Ja. Ich denke schon, dass es eher ein Zukunftsprojekt ist und sicherlich eher eine ganz geringe Quote an Menschen dort, zukünftigen Ärztinnen und Ärzten dann in die Fläche bringt. Das hört sich schön an. Ich wollte zu Herrn Gassen noch mal sagen, ich glaube, zum Ehrlichmachen gehört aber auch, dass wir, da bin ich ganz bei Frau Vogel, dass wir nicht unbedingt überall die Ärztinnen und Ärzte brauchen in der Fläche. Und schon gar nicht brauchen wir, das ist das Einzige, was ja an sinnvollen Dingen aus Sicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung noch vom GVSG, also vom ambulanten Versorgungsgesetz, jetzt übrig geblieben sind, nämlich die Abschaffung der Budgetierung der Hausärztinnen und Ärzte. Was wir am allerwenigsten brauchen, ist noch mehr Geld da reinzugeben. Sie haben gerade Brandenburg gesagt, ich kenne die Zahlen so ungefähr, die Brandenburger Ärztinnen und Ärzte im hausärztlichen Bereich verdienen etwa 20-25% jetzt schon mehr als die Berliner Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, da eine Entbudgetierung zu machen, ist völlig sinnlos. Die brauchen nicht mehr Geld. Die haben genug Geld. Wir brauchen andere Strukturen. Und mit mehr Geld, Herr Gassen, werden wir keines der anstehenden Strukturprobleme lösen. Null. Wir brauchen multiprofessionelle Zentren, die ambulant sind, die auch mobil sind möglicherweise. Sie haben die Fachärztinnen und Ärzte erwähnt, die dann dahin fahren. Das ist alles sinnvoll. Aber nur Primärversorgung zu verwechseln mit primärärztlicher Versorgung, das gilt, glaube ich, nicht mehr.
Zwei Paar Schuhe. Sie können schlecht eine Berliner Praxis mit einer Brandenburger vergleichen, weil die Brandenburger Kollegen nicht nur mehr Geld verdienen, die arbeiten erheblich mehr, weil sie haben weitere Wege, sie haben viel mehr Patienten, substanziell mehr Patienten. So, also das ist wirklich mit zweierlei Maß gemessen, und es ist eine völlig absurde Situation, dass in irgendeinem Beruf, ob das Ärzte oder es gibt in keinem anderen Beruf, dass sie Leistungen erbringen, für die sie nicht bezahlt werden. Deshalb ist eine Budgetierung, die ist aus einer Zeit geboren, wo wir eine Ärzteschwemme hatten. Jetzt haben wir einen Ärztemangel. Es gibt überhaupt keinen sachlichen Grund dafür. Und die Budgetierung ist auch nicht der Grund für die desolaten Staatsfinanzen. Das muss man einfach mal so sagen. Jeder dritte Euro des deutschen Bundeshaushaltes geht an Herrn Heil im Sinne von Sozialausgaben. Das ist, glaube ich, ein Thema, was man wirklich mal adressieren muss. Wir haben jede Menge. Aber von daher, und Sie haben natürlich recht. Nur muss man dann diese Diskussion auch ehrlich führen. Natürlich muss nicht alles ein Arzt oder eine Ärztin machen, das ist völlig klar. Das wird auch viel in interprofessionellen Teams gearbeitet, das wird sicherlich auch mehr werden. Wir müssen allerdings auch die Frage klären, wenn Sie sagen, in der Fläche machen das beispielsweise jetzt Nurse Practitioners oder Physicians oder wer auch immer, es machen keine Ärzte mehr. Dann muss man den Versicherten auf dem Land erklären, warum sie den gleichen Versicherungsbeitrag zahlen wie Menschen in der Stadt, die mit ihren mal lesen, zum Arzt laufen können. Also man kann das alles machen. Ich bin ein großer Fan von interprofessionellen Teams. Ich bin ja ein Operateur, da ist es üblich, dass man das nicht alleine macht. Aber man muss eben dann auch beide Enden sozusagen dieses Themas
betrachten. Ja, also ich meine, also die Kassenärztinnen und Ärzte sind ja die Ersten, die auf den Barrikaden stehen und einen dicken Hals kriegen. Wenn es nur heißt, Apotheker, Apothekerinnen sollen jetzt auch mal eine Grippeimpfung durchführen, dann sind sie es ja als allererstes, die auf den Barrikaden stehen. gesehen. Bei den Rettungssanitätern hatten wir ein ähnliches Beispiel. Bei der Pflege erwarte ich jetzt auch entsprechende Kommentare. Also die Interprofessionalität in Ihrem Sinne heißt immer nur unter der Leitung von Ärztinnen und Ärzten. Und da ist dieser Zug ist abgefahren. Das ist international, Herr Greiner hat es gesagt, völlig unüblich geworden.
Das Interessante ist ja, dass wir in Deutschland wirklich auch eine besondere Situation haben, weil die Heilkunde beim Arzt festgeschrieben ist. Im SGB 5. Inzwischen ist es aber so, dass mit dem Pflegekompetenzgesetz diese Heilkunde jetzt auch auf die Pflege übertragen werden soll. Ich spreche jetzt auch mal für die Therapieberufe in diesem Land, die nämlich ganz langsam aussterben, obwohl es gar keiner so mitkriegt, weil auch hier die Heilkundeübertragung fehlt. In anderen Ländern haben zum Beispiel Physiotherapeuten einen Erstzugang. Da können Patienten zum Physiotherapeuten gehen, wenn sie zum Beispiel eine Kniebeschwerde haben. Dann kann er das einschätzen, kann überlegen, brauche ich einen Arzt, brauche ich nicht, oder kann ich das therapeutisch mir anschauen und kann das einschätzen. Diese Kompetenzen haben diese Gesundheitsfachberufe. Wir haben hier andere Bildungsstrukturen in Deutschland, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber das kann man ändern und anfassen und anpacken. Tatsächlich geht es darum, dass wir, glaube ich, auch da müssen wir uns ehrlich machen, wir haben zu wenig Ärzte, wir haben zu wenig Pflegefachpersonen, wir haben zu wenig Therapeutinnen, wir haben von allen zu wenig. In den Strukturen, die wir jetzt haben. Mhm. Würden wir die Kompetenzen der Behandlung tatsächlich nach den Kompetenzen und den Handlungsfähigkeiten der Berufen. Es geht nicht darum, dass Pflegefachpersonen das machen, was sie machen. Können wir gar nicht. Aber ne, was wir machen, können wieder andere nicht, weil sie haben ganz andere Aufgaben. Aber wenn wir das, was wir tun könnten, wenn wir zum Beispiel Wundversorgung machen, eine Wundweiterbildung haben und das können, dann kann ich auch diese Wundversorgung selbstständig verschreiben, ohne einen Arzt zu fragen, der die Wunde vielleicht die für die letzten 14 Tage gar nicht gesehen hat. Und darum geht es, wie können wir in Zukunft wirklich Versorgung sichern? Und deswegen müssen wir über dieses Gesetz hinausschauen, was nur die Klinik regelt, weil das eben überall greifen muss, damit wir überhaupt noch den Menschen in diesem Land die Sicherheit geben können, wir versorgen nicht, egal wo du wohnst.
Die Regeln sind anders im Moment noch. Sie haben das SGB angesprochen, ja. Das Sozialgesetzbuch, wo das inzwischen mit ist. Ich würde gerne auf einen anderen Aspekt noch kommen bei dieser Krankenhausreform. Sie haben es selbst gerade schon immer wieder mit Stichworten angesprochen, die Finanzierung. Es finanziert werden soll diese Krankenhausreform, diese Umstrukturierung, über die wir jetzt gerade schon reden, über einen sogenannten Transformationsfonds. 50 Milliarden Euro sind da drin. Ursprünglich sollte das hälftig von Bund und Ländern finanziert werden, wie viele Dinge ja hälftig von Bund und Land finanziert werden. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Der Bund kam jetzt auf die Idee, seinen Anteil von 25 Milliarden aber aus einer Art Rücklagefonds der gesetzlichen Krankenversicherung finanzieren zu lassen. Da laufen jetzt natürlich nicht nur die Krankenkassen Sturm, sondern man sagt, das sei Daseinsvorsorge. Und das müsste man eigentlich nach unserem Verfassungsverständnis aus Steuermitteln bezahlen. Das betrifft ja auch alle, nicht nur die gesetzlich Krankenversicherten. Ist das ein schweres Manko dieser Krankenhausreform?
Das ist ein schweres Manko und man kann es im Grunde nur so erklären, dass eben zurzeit die Steuerfinanzierung nicht möglich ist oder nicht. Es gilt als nicht möglich, auch in anderen Bereichen. Wir sprechen ja auch bei den Beitragssätzen über versicherungsfremde Leistungen, die eigentlich über Steuermittel finanziert werden müssten. Zum Beispiel die erhöhten Ausgaben für Bürgergeldempfänger, die eben nicht auskömmlich sind. Das heißt, die Solidarität kommt da von den Krankenkassenversicherten an den Bundeshaushalt und etwa nicht umgekehrt. Und das kann nicht sein. Und bei den Krankenhausbauten ist es von jeher so, weil sie eben auch eine strukturbildende Funktion haben in unserer Gesellschaft, dass sie aus Steuermitteln bezahlt wird. Also auch der nicht im Krankenhaus liegt, der hat was davon, dass es Krankenhäuser gibt. Und deswegen zahlen wir alle aus Steuermitteln das. Wenn man das jetzt anders macht, letzter Punkt, weil Sie sagten, das wird aus irgendwelchen Rücklagen bezahlt, wird es nicht. Die sind leer. Es gibt keine Rücklagen mehr. Die sind ausgeschöpft. Das wird direkt im Beitragssatz sein. Und das sind mindestens 0,15.
Nein, das kommt erst noch.
Das kommt im nächsten Jahr dann. Es werden rechnerisch mindestens 0,15 Beitragspunkt sein. Klingt wenig, aber zusammen mit dem, was noch dazu kommt, sind wir dann schnell bei 0,5. In diesem Jahr hatten wir 0,8 Erhöhung.
Das heißt, dieser Rücklagenfonds ist auch leer, wird dann wahrscheinlich über ihn auch abgewickelt. Ein weiteres Manko an der ganzen Frage der Krankenhausreform ist, dass ja nur die gesetzlich Krankenversicherten zur Kasse gebeten werden, nicht die privaten Krankenversicherten. Die Krankenversicherung, die privaten, haben ja auch ein Gutachten eingeholt. Das kommt zum gleichen Ergebnis wie die GKV, die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist eigentlich unstatthaft.
Das ist auch für die Steuerfinanzierung einfach.
Genau. Dann alle dabei sind. Also das ist eine grundsätzliche Frage. Jetzt gäbe es ja eine Möglichkeit, auch das ist, glaube ich, schon, da sind auch schon Expertisen eingeholt worden, dass man, dass die GKV, also die gesetzlichen, wie die PKV, die privaten Krankenversicherungen, Verfassungsbeschwerde einlegen. Habe ich aber noch nichts davon gehört.
Doch, die haben das schon angekündigt. Die haben das vor.
Jetzt das wird auf jeden Fall überprüft werden. Gehört, dass die, zumindest die Gesetzlichen, sich überlegen, ob sie das wirklich machen wollen. Denn das würde ja die Krankenhausreform möglicherweise um Jahre in die Zukunft schieben.
Naja, also der Transformationsfonds ist offen rechtswidrig. Das muss man einfach sagen. Es war ganz interessant, bei der Anhörung zum Krankenhausversorgungs wurde Frau Reimann, Vorsitzende des AOK-Bundesverbandes, dazu gefragt, ob nicht auch die Privaten da einzahlen müssen. Daraufhin hat sie gesagt, eigentlich müssen auch die gesetzlichen Krankenversicherungen nicht einzahlen. Das ist also, aus dem Unrecht kann kein Recht erwachsen. Und es läuft außerdem eine Beschwerde bei der EU-Kommission, und die wird sich damit auch befassen. Dieser Transformationsfonds ist so in der Art, wie er ausgestattet ist, wird er vor Gericht keinen Bestand haben. Und es ist halt so, wie Professor Greiner schon sagte, diese Beitragserhöhung kommt ja noch. Die ist in der jetzigen noch gar nicht eingepreist, diese Kleinigkeit von 25 Milliarden, die die Versicherten dann auch wieder tragen müssen. Und das ist, glaube ich, auch unser Kernproblem, dass das Gesundheitssystem mit den großen Summen, die da rein fließen, über die Versicherungsgelder nicht klarkommt, weil wir an allen Stellen feststellen müssen, dass diese Krankenkassenbeiträge trainiert werden für andere Zwecke, die eigentlich Steuer.
Also jetzt sind ja diese 2,5%, die der Zusatzbeitrag steigen soll, zum 01.01.2025 für die gesetzlich Krankenversicherten. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann das gar nicht für den Transformationsfonds benutzt werden. Da müsste noch extra Geld ins System, also nächste Erhöhung, obwohl ja der Bundesgesundheitsminister treuherzig versichert hat, am 01.01.2026 gäbe es keine Erhöhung der Krankenkassen.
Da muss man nachdenken. Da warten wir mal Silvester ab. Ich weiß ja schon.
Vielleicht auch die Bundestagswahl, aber.
Also man kann ja schwer in die Zukunft lesen, aber ich weiß schon, was die nächste Diskussion ist. Jetzt haben wir die Beitragserhöhung, jetzt auf dem Wege des Zusatzbeitrages, die jetzt kommen wird. Die nächste Diskussion, die kommen wird, ist dann, wir werden rationieren müssen. Wir werden von denen, die die Leistungen in Anspruch nehmen, nämlich in der Regel die Arme und die niedrigen Einkommen, die werden wir wieder damit bestrafen, dass erhöhte Zusatzbeiträge kommen werden. Ich habe eine andere Idee. Das hatten SPD und Grüne schon in ihren Wahlprogramm drin, und es ist im Koalitionsvertrag auf einmal verschwunden. Dreimal darf man raten, wer dafür verantwortlich war, nämlich die Bürgerversicherung. Hier haben wir eine Möglichkeit, die Beitragssätze enorm zu entspannen. Wir haben die Möglichkeit, die PKV-Vollversicherung stufenweise dort zu integrieren. Wir haben die Möglichkeit, andere Einkommensarten, die Einkommensquote der Löhne und Gehälter sinkt ja immer mehr an dem Gesamteinkommen, gerade der mittleren und höheren Einkommen. Also die Einkommensarten zu erweitern, das sind ungeheure Potenziale. Und dann reden wir nicht mehr über Beitragserhöhungen, sondern dann reden wir über Beitragssenkungen. Also eine Bürgerversicherung wird einen Teil dieser Probleme erheblich entschärfen. Aber
verkämpft man sich da nicht an einer Front, wo man eigentlich nicht weiterkommt? Sie haben es ja selbst schon gerade gesagt, die FDP hat das verhindert in den Koalitionsverhandlungen. Hätte allerdings auch große Verwunderung ausgelöst, wenn sie plötzlich für die Bürgerversicherung eingetreten wäre. Es gibt dafür absehbar wahrscheinlich auch im nächsten Bundestag keine parlamentarische Mehrheit. Das können
Sie ja trotzdem mal fordern. Also und als eine soziale.
Aber das hat auch mal eine rot-grüne Regierung, die hat es auch nicht eingeführt. Es gibt gute Gründe, das nicht zu tun. Das
rettet uns auch nicht.
Nein, also Sie haben so 4-5 Jahre haben Sie diesen Beitragsvorteil, und dann ist er auch wieder weg, weil daraus entstehen auch wieder neue Ansprüche, wenn Sie das machen. Also da. Man kann das machen, aber es ist nicht die Lösung, die Ihnen vorschwebt, glaube ich. Es ist eine langfristige Lösung, es ist eine kurzfristige. Nein,
das Volumen ist einfach lächerlich, weil die Hälfte der Privatversicherten sind ja Beamte und Kleinunternehmer. Also da kommt gar nicht viel zusammen. Wenn Sie die nämlich nach den GKV-Sätzen besteuern, kommt da noch viel weniger. Warum? Ich glaube einfach, die Quote, die wir jetzt an Sozialabgaben haben, die ist eigentlich schon zu hoch, und die ist im internationalen Vergleich viel zu hoch. Und die muss runter, und das kann ja nicht die Lösung sein, dass wir die Beiträge jetzt noch weiter erhöhen. Wir müssen einfach schauen, wo wird Geld unnötig ausgegeben. Einen Punkt haben wir überhaupt noch nicht angesprochen, das ist eine Steuerung von Patienten und Versicherungsumfänge. Denn wir vergleichen immer unser Gesundheitssystem von den Kosten mit anderen. Das ist aber unzulässig. Zum Beispiel in Norwegen haben sie praktisch keine zahnärztliche Versorgung mit drin. Und in vielen anderen Ländern sind ganz viele Leistungen, die bei uns im Leistungskatalog sind, und da gibt es gute Gründe, dass sie drin sind, die sind da gar nicht drin. Aber deshalb kann ich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also entweder sage ich, ich will für alle Menschen eine möglichst umfassende Gesundheitsversorgung, das könnte ich sogar unterschreiben, dann kostet das Geld. So, oder ich sage, das wird uns zu teuer, dann haben wir die Diskussion wie in England mit den Qualis. Das wollen wir wahrscheinlich auch alle nicht. Von daher muss man doch, glaube ich, mal gucken, wo kann man das andere Ende der Gleichung, das sind natürlich die Patienten. in irgendeiner Form mit einbinden im solidarisch finanzierten Krankenversicherungssystem, finde ich das nicht abwegig. Dazu zählt eine Steuerung, dazu zählt vielleicht auch irgendwann mal eine Eigenbehaltsquote. Und all diese Dinge werden grundsätzlich immer abgebügelt. Auch das Thema Planung, Bedarfsplanung, höre ich immer, Arztpraxen sollen beplant werden irgendwo. Es plant aber keiner, dass die Menschen, die in diesem Bereich leben, dann auch nur in diese Praxis laufen können. Und nur dann macht eine Planung Sinn. Also hier sind viele lose Enden, die könnte man mal zusammenbinden.
Wenn wir noch mal über das Geld reden, Geld ist notwendig. Es wird vielleicht auch falsch investiert. Dort, wo viel Geld notwendig ist, ist bei der Bezahlung der Pflegeberufe, die bisher nicht gut bezahlt worden sind. Gleichzeitig beschwert man sich wegen der Demografie, dass immer mehr Bedarf an Pflege in den Krankenhäusern, in den Altenheimen da sein muss. Die schlechte Bezahlung, die da viele Menschen empfinden, die vielleicht dann sagen, dann ergreife ich diesen Beruf nicht. Was muss denn da aus Sicht der Pflegeberufe passieren, dass der Pflegeberuf attraktiver wird, weil es wir haben ein Nachwuchsproblem, das hat einen demografischen Grund. Und wir haben ein großes Patientenproblem, das hat auch einen demografischen Grund.
Also zum einen ist ja so, dass es tatsächlich statistisch so ist, dass wir sind die Berufsgruppe mit dem größten Zulauf. Momentan sind über 50.000 Auszubildende in den Pflegeberufen. Und der Pflegeberuf selbst ist ein attraktiver Beruf. Die Bedingungen sind die, die wir uns anschauen müssen. Ich glaube tatsächlich, und da bin ich tatsächlich in Teilen auch bei Ihnen, Dr. Gassen, nämlich zu sagen, wir haben die Ressourcen des Gesundheitssystems noch lange nicht ausgeschöpft. Also Handlungskompetenzen zu verteilen, zu schauen, wie steuern wir Patienten und überhaupt, wenn wir hier immer ums Geld sprechen, es geht ja um die Patienten. Verfolgen wir die Pfade, die die Patienten gehen, mit unseren Gesundheitsstrukturen? Das tun wir nicht. Und wenn wir über Geldsteuerung sprechen, geht es auch darum zu schauen, welche Berufsgruppen könnten wir noch installieren und welche Inhalte, die auf Dauer, nicht heute, das ist ja das Problem. Wir können, glaube ich, heute die Zukunft steuern. Aber zum Beispiel in die Prävention zu investieren. Und aus der Richtung komme ich nun mal zu sagen, wir führen Schulgesundheitspflege ein, bringen Themen wie Sucht, Ernährung und Bewegung in die Schulen flächendeckend. Hätten wir das vor 20 Jahren gemacht, wären wir schon an anderer Stelle. Community Health Nurse, also gut ausgebildete Pflegefachpersonen in der kommunalen Versorgung, zusammen mit Hausärzten, die auch wenig sind, aber die sich dann ergänzen können, so dass wirklich die Menschen wissen, da sind Leute, die sie versorgen. Und das wäre am Ende auch in dem Effekt, wenn Menschen auch ihre Gesundheitskompetenz erhöhen, nämlich die Bürger in diesem Land zu sich ein Verständnis finden. Wir diskutieren immer, dass die Menschen in die Rettungsstellen laufen. Die können das zum Teil gar nicht anders entscheiden, weil sie sich gar nicht mehr anders einschätzen können. Ist das jetzt richtig oder nicht? Manche gehen direkt hin.
Warum geschieht das so wenig? Ich glaube, es gibt Länder, wo das Thema Prävention viel stärker berücksichtigt wird.
Prävention ist in den letzten Jahren zurückgebaut. In den letzten 20 Jahren hat Prävention überhaupt keinen Sinn und Wert mehr bei uns gehabt.
Gute Prävention könnte ja verhindern, dass jemand ins Krankenhaus muss oder zum richtig. Pflegefall wird.
Genau.
Aber das ist, hat man das aus Kostengründen gemacht, aus Desinteresse, Konzeptionslosigkeit?
Naja, ich meine, die Verantwortung lag ein Stück weit bei den Krankenkassen, muss man sagen. Die Prävention ist aber nicht finanziert worden.
Das ist ja was für eine
Idee. Das wäre der öffentliche Gesundheitsdienst. Da ist zum Beispiel, ich sage immer, fast 800.000 Pflegefachpersonen gehen jeden Tag mehrfach in die ambulante Versorgung. Da kann man auch ganz viel Prävention draußen tragen. Das war nie Auftrag der Pflege. Wir konnten es nie refinanziert bekommen oder beziehungsweise nie auch abrechnen. Das ging gar nicht. Und das sind alles, glaube ich, so Situationen, die wir fördern müssen, nämlich mit der Gesundheitsversorgung auch zu den Menschen hinzugehen, die zu erreichen. Ich glaube, wir haben an vielen Stellen die Menschen gar nicht mehr erreicht, weil wir das System fehlgesteuert haben.
Darf ich sagen, bei Prävention, man sollte auch nicht zu sehr schwarz malen. Ich bin nebenbei noch Dekan von der Gesundheitswissenschaftlichen Fakultät, da spielt Prävention eine ganz große Rolle. Da gibt es ganz tolle Ansätze, es wird auch viel gemacht. Gerade die Arbeitgeber haben da sehr viel aufgeholt. Mhm. Wir kommen an bestimmte Betriebe überhaupt nicht ran, aber so die größeren Betriebe, da ist es eigentlich normal, dass heute eine Kraft extra dafür abgestellt ist, die das macht. Also im Setting-Ansatz, das heißt da, wo die Menschen sind, wo sie arbeiten, sie dort abzuholen und nicht zu sagen, ist weniger.
Das reicht spät.
Wir müssen die in der Schule erwischen.
Da gibt es auch viele Ansätze, kann ich alles,
wobei Schulgesundheitspflege Brandenburg gab es Modellprojekte, die wurden dann wieder, die sind gut angekommen, die wurden wieder eingestellt.
Um den Gedanken kurz zu Ende zu bringen. Ja. Es ist aus ökonomischer Sicht leider so, dass Prävention auch Geld kostet. Ja. Soll auch so sein. Ja? Also wenn dadurch mehr Lebenszeit, weniger Krankenhausaufenthalt ist, wunderbar. Aber es ist nicht die Spardose, die wir knacken können und dann sind unsere Probleme finanziell gelöst. Natürlich. Also in der Regel ist es so, dass wir für wirklich wirksame, gute Präventionskampagnen, Stichwort Impfung zum Beispiel, dass es auch Geld kostet. Man sollte sich das leisten. Es ist gut, häufig gut investiertes Geld, wenn die Evidenz dafür stimmt. Aber es ist nicht so, dass wir durch einen Umbau in Richtung Prävention die anderen Hausaufgaben, die Sie richtig benannt haben, Strukturen ändern und so weiter, dass die dann überflüssig werden. Also das ist eigentlich das Hauptproblem.
Herr Gassen sagt, hat mir gerade das Stichwort gegeben, den öffentlichen Gesundheitsdienst. Jetzt rede ich mal der Staatsmedizin das Wort. Wir haben ja gesehen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst in den letzten Jahrzehnten kaputt gespart wurde, weil auch aus historischen Gründen der öffentliche Gesundheitsdienst, die Bevölkerungshygiene, die Bevölkerungsmedizin kleingeredet wurde und klein gemacht wurde. In der Corona-Pandemie ist uns das sehr schmerzhaft auf die Füße gefallen. Jetzt gibt es den Akt, den Pakt für den ÖGD, jetzt mit 4 Milliarden noch bis Ende 26. Der Bundesrechnungshof hat jetzt schon gesagt, sollte möglichst nicht verlängert werden. Das halte ich für eine völlige Fehlsteuerung. Ich glaube, hier brauchen wir mehr Geld in den öffentlichen Gesundheitsdienst. Hier findet Prävention nämlich dort statt, wo es in der Bevölkerung notwendig ist. Hier wird geforscht, hier wird vor Ort geforscht, wo was nötig ist. Und dann sind wir nicht mehr bei Impfungen und Ernährungsempfehlungen, sondern wir sind auf einmal bei Mieten vielleicht oder bei Verkehrspolitik. Und das ist also eine gute Mietenpolitik ist für unsere Begriffe die beste Gesundheitspolitik, die man eigentlich machen kann.
Gut, jetzt ist die Frage, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Daseinsvorsorge. Dazu gehört Mobilität, dazu gehört Ernährung, Wohnen, Energieversorgung, Wasserversorgung und eben auch medizinische Versorgung. Ist es da so gut, dass in einer Daseinsvorsorge, die alle Menschen betrifft und von deren Funktionieren alle Menschen auch abhängig sind, wenn dieses Gesundheitswesen immer weiter kommerzialisiert wird?
Das ist ein großes Thema, was Sie jetzt noch mal aufmachen.
Also, wir haben nur noch 3,5 Minuten. Vielleicht geben Sie ein kurzes Stichwort, dann machen wir eine Sendung später dazu.
Eine extra Sendung machen, weil wir ja, glaube ich, da auch durchaus unterschiedlichen Blick drauf haben. Also wir müssen das private Kapital dort, wo wir es brauchen, bei Pflegeheimen, vielleicht auch bei Krankenhäusern, die müssen ja komplett umgebaut werden für die Aufgaben, die jetzt kommen. Das müssen wir mobilisieren, das brauchen wir. Also wenn man sich darauf verlässt, dass wir das alles mit Steuermitteln hinkriegen, dann wird diese Strukturreform scheitern. Also wir brauchen das und es ist auch gut, dass Menschen, die sich auch mit betriebswirtschaftlich vorgebildet sind und auskennen, dass sie solche Betriebe führen. Was wir natürlich brauchen, ist eine Qualitätsberichterstattung. Wir brauchen eine Berichterstattung darüber, wie diese Dinge dort ablaufen, also auch wie die Mitarbeiterführung und so weiter. Das kann man mit Sozialparametern alles machen. Aber jetzt nur zu sagen, dass das eine ist ein guter Eigentümer, das andere ist ein schlechter Eigentümer, das wird dem Problem nicht gerecht. Wir wollen eine bessere Versorgung für die Patientinnen und Patienten. Es geht nicht darum, Kapitalanleger reich zu machen, sondern eine bessere Versorgung.
Dafür also bei brauchen Kommerzialisierung wir denkt man ja immer auch an Krankenhäuser zuerst. Wie ist das denn in Ihrem Bereich? Ist das auch bemerkbar? Oder ist das ein Problem?
Naja, wir haben natürlich im Bereich der Pflegeheime ganz klar kommerzielle Anbieter. Wir haben viele private Anbieter, die einen sehr guten Job machen und die das auch angemessen und gut machen. Das muss man einfach auch sagen. Aber wir müssen halt wirklich dafür sorgen, dass die Gelder, die aus den Sozialsystemen verwendet werden für Gesundheitsversorgung, auch dort bleiben. Das muss ein Kreislauf sein. Und die dürfen nicht über das Maß aus dem System abgezogen werden. Und darauf müssen wir auch achten als einen Punkt. Wie halten wir unser Geld zusammen?
Das heißt, das ist eine Diskussion, die tatsächlich in der Zukunft noch weiter stattfinden wird. Die Frage war ja, muss man das eindämmen? Eine kurze Antwort.
Aus meiner Sicht nicht. Wir müssen es klug, dieses Kapital einsetzen und natürlich auch sowas wie eine Berichterstattung über Qualität installieren, die dann dazu führt, dass wir eben keine Auswüchse kriegen, die wir nicht wollen.
Naja, Qualität zu messen ist ja ein Riesenthema. Das ist noch mal ein anderes dickes Thema. Nein, aber ich würde gerne darauf verzichten, dass riesige Kapitalströme nicht nur in die Investitionen, sondern dass sie aus dem System entzogen werden. 37% der Krankenhäuser sind in privater Hand. Da stehen Aktionäre dahinter, die wollen Dividende haben und die muss erwirtschaftet werden. Und die zahlen am Ende die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler.
Ich habe zumindest jetzt die Anregung mitgenommen, dass das ein eigenes Thema für eine eigene Sendung ist. betrifft auch viele und wird möglicherweise für das Gesundheitswesen der Zukunft auch ganz entscheidend sein. Ich bedanke mich bei Christine Vogler, bei Michael Ernsten, bei Wolfgang Greiner und bei Andreas Gassen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Krieg in Nahost. Was kann Frieden bringen? Aktuell ist bei Phoenix der Tag, heute mit Anja Chalet, unter anderem darin der Arbeitgebertag in Berlin.
Heute war der Bundeskanzler zu Gast und da war knisternde Spannung garantiert. Bleiben Sie bei uns.